Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Schmerzcode. Hallo Jan-Peer.
Hallo Marco, wieder großartig. Schön, dass wir wieder zusammen sind, aber heute ja nur virtuell.
Ja, aber ich bin froh, dass ich dich zumindest auf dem Computer einmal sehen kann. Dann bin ich hier nicht so alleine in dem Raum.
Das stimmt. Und du bist ja der Globetrotter von uns beiden. Wo erreiche ich dich denn?
Ja, heute in Österreich. Man muss auch mal die Nachbarländer besuchen und gucken, was die Schmerztherapie so bringt.
Das erste Schlüsselwort.
Symposium.
Ich habe die Zeit natürlich genutzt und habe mir einen Interviewpartner dort gesucht.
Erzähl mal, um wen handelt es?
Ja, das geht. Der Professor Winfried Meissner war auch auf dem Kongress und ich habe dann natürlich gesagt, Mensch, das ist eine so unsagbar coole Option, mit einem so wichtigen Menschen zu reden. Das habe ich natürlich sofort genutzt.
Ich bin total gespannt.
Ja, ich auch. Und weißt du was? Es bringt gar nicht so viel darum, den heißen Brei zu reden. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in das Interview rein, oder? Was hältst du davon?
So machen wir es. Ich bin sehr gespannt.
Das zweite Schlüsselwort.
Österreich.
Ja, Marco, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Winfried Meissner. Ich bin 62 Jahre alt und bin ja vor, ich würde sagen, mehr als 30 Jahren zur Schmerzmedizin gekommen. Ich habe meine Anästhesie-Facharztausbildung in Berlin am Benjamin Franklin begonnen und hatte dort einen Oberarzt, der mich sehr geprägt hat. Ich hatte dort einen Oberarzt, der mich sehr geprägt und auch beeindruckt hat und der immer schon, ja, sich so ein bisschen für Schmerztherapie interessiert hatte und wir waren also ein Häufchen von 3-4 Assistenten, die sich ein bisschen vermehrt dafür interessiert haben. Der hat uns so ein bisschen an die Hand genommen und das hat mir dann Spaß gemacht. Ich habe ganz normal Anästhesie gemacht, habe lange Intensivmedizin gemacht, sehr lange Notfallmedizin, fand das alles toll. Aber irgendwo, ja, fand ich auch es attraktiv, mit Menschen, mit Patienten so ein bisschen längere Zeitkontakt zu haben und auch intensiver zu kommunizieren, als das jetzt in unserem hektischen Anästhesiealltag oder intensivmedizinischen Alltag eben häufig möglich ist. Das war so ein bisschen die Idee oder die Motivation. Ja, und dann bin ich vor über 30 Jahren nach Jena gegangen, damals mit Konrad Reinhardt, der jemand suchte, der dort die Schmerzmedizin mit betreut. Und da war von Anfang an eigentlich klar, dass das mein Schwerpunkt wird. Und hatte auch dort schon ein tolles Team vorgefunden, das Schmerzmedizin gemacht hat und mit dem Team zusammen, das sich natürlich dann personell auch ein bisschen verändert und erweitert hat, haben wir da die Sektion Schmerztherapie aufgebaut. Und das ist so ein bisschen meine Herkunft.
Deine Passion.
Genau, so ist es.
Ja. Ja. Mhm. Wir hatten da im Vorfeld ja schon drüber gesprochen. Ich bin wirklich schwerst beeindruckt, was auf deiner Agenda steht. Darf ich dich was Privates kurz fragen?
Aber
du musst da nicht unbedingt auch. Ich sehe in deinem Lebenslauf, du hast auch mal versucht, ein bisschen Geschichte zu studieren.
Mhm. Ja.
Was ist denn da passiert?
Ja, also mein Vater war Geschichts- und Lateinlehrer und ich hatte auch Geschichte als Leistungskurs und mich hat Geschichte eigentlich auch immer interessiert und das wäre Plan B gewesen.
Ja.
Also wenn das mit dem Medizinstudium nicht geklappt hätte, ich habe auch gar nicht gleich einen Studienplatz bekommen und musste ja irgendwas anderes erstmal machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich eben so ein bisschen, trete ich in die Fußstapfen meines Vaters. Zumindest Geschichte hat mich wirklich auch interessiert und ich habe dann eine ganze Reihe von Semestern Geschichte studiert und interessanterweise prägen mich bis heute insbesondere 3 Professoren aus dieser Zeit mehr als so manche Medizinvorlesungen, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Also das hat mir auch so ein bisschen, ich denke einerseits die Augen für wissenschaftliches Arbeiten geöffnet. Das lernt man ja im Medizinstudium eigentlich nicht wirklich und auch für Quellenarbeit, auch für für Auseinandersetzung mit Problemen, die jetzt nicht mit Multiple-Choice-Antworten zu erschlagen sind. Aber ich finde es nach wie vor einfach auch ein spannendes Gebiet.
Ja, wir haben ja auch einen eigenen Bereich, die historische Medizin. Ich muss an einen alten Mentor von mir denken, den Michael Görig, der jetzt auch schon in Rente ist. Der macht ja auch heute, ich glaube, der hat im aktuellen Hat er sogar noch mal was publiziert. Also ja, Anästhesie und Historie ist jetzt nicht uninteressant. Mhm. Aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Ich wollte dich nur mal kurz ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, ich bin da nicht zu persönlich geworden. Du hast, und das wissen vielleicht gar nicht alle Hörerinnen und Hörer, du hast ja viele, viele, viele Projekte ins Leben gerufen. Und über diese Projekte und deren Vergangenheit, Gegenstand und Zukunftsperspektiven würde ich, glaube ich, ganz gerne ein bisschen mit dir reden. Unter anderem geht es da ja auch um die postoperative Schmerztherapie. Da hast du unter anderem die Projekte wie Quips und Pain Out in der klinischen Praxis etabliert. Mit viel Leidenschaft, wie man auch aus diesen Datenmengen sieht. Und auch mit einer hohen klinischen Relevanz. Und da würde mich natürlich aktuell interessieren, haben diese Projekte denn die aktuelle klinische Situation beeinflusst? Und haben wir schon was aus diesen Projekten gelernt? Wo stehen wir da und wo willst du da vielleicht in Zukunft hin?
Ja, also diese Projekte, es war nie so, dass ich irgendwo gesagt habe, ich will mal in 10 oder 20 Jahren das und das Projekt machen, sondern viele dieser Projekte haben sich wirklich aus klinischen Notwendigkeiten entwickelt. Und konkret bei Quips war es ja so,
dass ich unterbreche. Kannst du vielleicht noch mal einmal ganz kurz skizzieren, was Quips noch mal ist?
Genau. Das erklärt sich vielleicht ganz gut, wenn ich die Entstehungsgeschichte erzähle. Vor über 20 Jahren hatten wir eine Situation, wo wir eine junge Pflegekraft hatten bei uns, die in der Schmerzambulanz arbeitete, und eine junge Assistenzärztin. Und beide sagten, wir sind eigentlich ein bisschen unzufrieden mit der postoperativen Schmerztherapie. Das war eine Zeit, wo wir noch keine PCA-Pumpen hatten, wo auch die Pflege, so Ideen wie Pain-Nurse, fingen gerade erst an. Und wir haben gesagt, Mensch, lass uns da vielleicht mal was machen. Und lass uns vielleicht erstmal rausfinden, wo wir überhaupt stehen, ob wir überhaupt Probleme haben. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und da hatte die junge Assistenzärztin die Idee, Christine Ulrich, arbeitet jetzt seit vielen Jahren in London, Patienten zu befragen, und hat einen ganz primitiven Fragebogen entwickelt. Und wir haben Patienten in der damaligen Thoraxchirurgie befragt und kam also raus, ja, durchaus Verbesserungsbedarf. Und dann haben wir uns mit den Chirurgen, die sehr, sehr offen damals waren, zusammengesetzt, haben gesagt, Mensch, wir haben noch IM-Injektionen, waren damals noch Standard. Opiate wurden sehr zurückhaltend eingesetzt, PCA-Pumpen hatten wir nicht. Lass uns doch so ein Paket von Verbesserungen installieren, auch zum Beispiel Schmerzerfassung gab es noch nicht, und dann wieder messen. Und das haben wir dann gemacht, ein halbes Jahr lang Schulung gemacht, PCA-Pumpen angeschafft, eine Pain-Nurse wurde eingeführt, und dann hat die Christine diese Patientenbefragung wiederholt und konnte zeigen, dass alles oder vieles wirklich besser geworden ist. Und das war ein Riesenerfolg und auch eine Riesenmotivation, gerade auch für die, ich sag's mal, die Leute an der Front, also sprich die Pflegekräfte, die Chirurgen, die chirurgischen Assistenten, die gesehen haben, es ändert sich was. Ja, und es ist eben nicht nur irgendeine Strukturvariable oder Prozessvariable, sondern die Patienten, Patientinnen selber sagen, ja, mir geht's besser. Und das hat alle total motiviert. Und dann war die Doktorarbeit fertig und nach einem halben Jahr war alles wieder wie vorher. Also wie so oft, ein Projekt wird durchgeführt, alle sind euphorisch. Und am Ende verpufft alles wieder, weil es einfach keine Nachhaltigkeit hat. Und da war es die Idee der Pfleger damals, gesagt, lass uns doch mal Patienten, Patientinnen so stichprobenartig einmal im Quartal befragen. 20, 30 Leute. Dann kriegen wir rechtzeitig mit, wenn es wieder schlechter wird. Und die Idee fanden wir eigentlich ganz cool. Und dann kam eine ganz lustige Situation. Dann kam der neue Chef der Thoraxchirurgie. Der alte war noch aus der DDR, jener ein ganz sympathischer Typ, der auch sich wirklich für Schmerztherapie interessiert hat. Er sagt, ich habe keine Ahnung, aber Patienten soll es gut gehen. Ich mache das, wenn ihr mir vorschlagt, PCA-Pumpe und so weiter, finde ich gut. Der Neue war so ein jungdynamischer, sagte, Schmerztherapie, wenn ich operiere, tut's nicht weh. Also ich,
ja, okay.
Ja. Und hat alle wirklich, also buchstäblich alle Standards, die wir hatten, er hat gesagt, brauchen wir alles nicht. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit ihm erinnern. Fand er alles Quatsch. Und dann haben wir wieder die Patientenbefragung gemacht. Und seine Station, die vorher die beste war, wir hatten damals 4 Stationen befragt, ist dann innerhalb von einem Quartal Schlusslicht geworden bei uns. Ne? Also das heißt, die Schmerztherapie, nachdem die sozusagen wieder abgeschafft wurde, haben die Patienten mehr Schmerzen berichtet, waren unzufriedener und so weiter. Und das war wirklich ein Augenöffner für uns alle. Und das Beeindruckende war, wenn ich da zu dem damaligen Chef gegangen bin, dann passierte gar nichts. Wenn ich ihm aber gesagt habe, hier, es sind deine eigenen Patientinnen und Patienten. Es ist nicht nur der jammernde Anästhesist oder die Pain-Nurse, die unzufrieden ist, sondern es sind wirklich deine eigenen betroffenen Menschen, die du operiert hast, die nachweisbar sagen, heute, ja, nach der ersten Befragung, die Schmerztherapie ist hier signifikant schlechter, ja, dann ist das ein Punkt, an dem man nicht vorbeikam. Und so war es dann auch. Und das haben wir gerade bei mehreren operativen Kolleginnen und Kollegen erzählt, die, das muss man ihnen zugutehalten, dann wirklich gesagt haben, okay, also das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Und das hat uns so beeindruckt, dass wir gesagt haben, das Projekt müssen wir jetzt ausbreiten. Und dann kamen Förderungen, die wir dann glücklicherweise bekommen haben und konnten dann sozusagen das jetzt deutschlandweit und im Prinzip weltweit ausweiten. Also die Idee ist nach wie vor stichprobenartige Befragung, kurzer Fragebogen, Patient-Reported Outcomes, wie man das heute nennt. Und unser Motto ist, wir geben dem Patienten, wir geben der Patientin eine Stimme.
Mich interessiert aus persönlichen Anlass, weil ich da Freunde habe, die auch so Europa geförderte Projekte haben. Das ist ja gefördert, hast du gesagt. Habt ihr mit der Förderung auch die Sicherheit der Zukunft? Manchmal müssen ja Projekte auch eingestellt werden, weil einfach Förderungen auch wegbrechen und man das ja nicht mit Taschengeld bezahlen kann.
Genau, das ist eine super Frage. Und die allermeisten Projekte sind beendet, wenn die Förderung beendet ist. Wir waren damals noch ziemlich naiv. Nach der ersten Förderung, die war noch eine deutschlandweite Förderung vom Bundesministerium für Gesundheit, haben wir das auf 6 Kliniken ausgeweitet, den Fragebogen verbessert und vor allem ein webbasiertes Feedback eingerichtet. Das heißt, die Kliniken haben jetzt nicht ein halbes Jahr später Papier bekommen, sondern konnten sich unmittelbar, nachdem sie ihre Patientendaten eingegeben haben, im Web angucken, auf einer relativ einfach zu bedienenden Seite, wie gut bin ich im Vergleich zu anderen Kliniken, mit verschiedenen Filtern, mit Möglichkeiten dort zu adjustieren und so weiter. Und dann waren diese 6 Kliniken so begeistert und haben gesagt, wir müssen weitermachen. Irgendwie müssen wir. Und dann sind wir, damals war ich ein bisschen naiv, wir sind zur Pharmaindustrie gegangen und wir sind aber zur DGRI gegangen. Ja, und die DGRI hat uns dann, muss man sagen, zwar nicht viel Geld gegeben, aber hat gesagt, pass auf, wir nehmen euch unter unsere Schirmherrschaft. Alexander Schleppers muss ich da erwähnen, der ja bis heute Geschäftsführer der DGRI ist. Und wir machen ein Geschäftsmodell daraus. Und das Geschäftsmodell sieht bis heute so aus, dass die teilnehmenden Kliniken einen Betrag zahlen, der ist aus meiner Sicht viel zu gering, im Moment 2000 Euro im Jahr für das gesamte Projekt. Und zwar egal, ob die jetzt 10 oder 10.000 Daten eingeben, pro Krankenhaus 2000 Euro, ist ein Witz im Vergleich zu kommerziellen Projekten. Aber dadurch, dass das Ding so erfolgreich war und wir dann wirklich in kurzer Zeit weit über 100 teilnehmende Kliniken haben, können wir durch diese Gebühren oder Unkostenbeiträge ein kleines Team und auch eine kleine Softwarefirma, die das Projekt von Anfang an betreut, bezahlen. Und das ist die Geschäftsgrundlage, die uns Nachhaltigkeit erlaubt, die mir erlaubt, meine Leute nachhaltig mit unbefristeten Verträgen zu beschäftigen, sodass die eine Perspektive haben und die uns erlaubt, dann darauf aufbauend auch neue Module zu entwickeln und neue Drittmittel einzuwerben.
Ja. Wie sieht denn der Benefit aus von diesem Projekt? Gibt es ein aktuelles Beispiel, vielleicht eine aktuelle Publikation, Außenquips, wo du sagst, hey, da haben wir jetzt was gelernt, das habe ich vielleicht so nicht erwartet, aber das können wir mit in die Klinik nehmen, weil das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden, das ist ja das ganz große Ziel von diesem Projekt.
Genau. Da kann ich vielleicht 2 Punkte erwähnen. Also lange Zeit war ich auch ein bisschen frustriert. Wir haben sofort viele Kliniken gehabt, die mitgemacht haben. Und die haben auch immer gesagt, ja, wir profitieren davon, so richtig habe ich es nicht immer geglaubt. Wir haben dann aber auch viele Kliniken gehabt, die haben zwar mitgemacht, aber sich im Grunde ihre Daten nie angeguckt. Ne? Und eins muss man sagen, das ist ein Werkzeug. Wenn man das Werkzeug nicht benutzt, dann passiert auch nichts. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie können wir jetzt den Kliniken auch helfen, mit den Daten was zu verbessern. Also sprich erstens, wie macht man eine Analyse der Daten, wo guckt man genau hin? Und zweitens, wie kann man die Verbesserung dann auch wirklich einführen? Und wir haben dann viele Analysen gemacht, auch publiziert, sozusagen ist eine Verbesserung der Schmerztherapie mit mehr PCA-Pumpen, mit mehr Regionalanästhesie, mit der Benutzung bestimmter Medikamente assoziiert. Was wir gefunden haben, ist, dass es einen Trend gibt, zum Beispiel abdominalchirurgische Eingriffe, die Patienten haben weniger Schmerzen mit Epiduralkatheter versus PCA-Pumpe. Ist jetzt nicht völlig überraschend, aber immerhin schön, dass wir das gesehen haben. Aber was das irre war und was mich bis heute wirklich und was ich auch nicht erwartet hätte, egal in welchen Datensatz wir reingeschaut haben, ob das jetzt internationale Daten waren aus Painout oder Quips, der stärkste Prädiktor von besserer Patientenzufriedenheit, von Patienten, die sagen, ich habe ausreichend Schmerzmittel bekommen, war nicht irgendeine anästhesiologische Technik, sondern war die Tatsache, dass der Patient gesagt hat, ich bin ausreichend informiert worden und ich bin einbezogen worden in Therapieentscheidungen. Also zwei Kommunikationsaspekte. Und das ist für mich die ganz, ganz große Botschaft aus Quips. Wir unterhalten uns auf Kongressen stundenlang, ob wir Ropivacain oder Bupivacain geben sollten, ob wir irgendeinen der neuen peripheren Blöcke mit minimalen Vorteil machen sollten. Das ist alles okay. Aber viel wichtiger ist, dass wir vernünftig kommunizieren. Also die Effektstärken, und das haben wir vielfach publiziert, der Kommunikationsaspekte des Gefühls des Patienten mit mir ist vernünftig gesprochen worden. In der Anästhesie ist es ja meist die Prämedikation. Oder auch der Anästhesist, der nochmal noch zum Patienten guckt nachher. Das ist so viel wichtiger als die Frage, ob ich jetzt hier meinen PCA-Bolus 2 oder 3 Milligramm, ja, oder wie lange ich das Sperrintervall programmiere. Und das ist die eine große Botschaft. In der klinischen Praxis scheinen diese Kommunikationsaspekte mindestens so wichtig, ich glaube sogar viel wichtiger zu sein, als jetzt medizintechnische, pharmakologische Details, die normalerweise auf Kongressen 80% der Diskussion füllen. Die andere große Botschaft: Wie können wir jetzt wirklich diese Erkenntnisse in die Tat umsetzen? Haben wir an im Moment 2 großen Projekten in 2 anderen Ländern gezeigt im Rahmen des Pain-Out-Projektes, wo wir eben auch immer wieder gedacht haben, Mensch, jetzt nur die Schmerzbesserung einzuführen, verbessert ein bisschen was. Irgendwie regionale Anästhesie hatte ich ja eben erwähnt, verbessert ein bisschen was. Wahrscheinlich muss man eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen einführen. Und wir haben uns ein bisschen an der Intensivmedizin orientiert. Es gibt ja den Bundle-Approach zum Beispiel bei der Beatmung. Also ein Bündel von 3 bis 5 Maßnahmen, um ventilatorassoziierte Pneumonien zu reduzieren. Die Idee dahinter ist, dass man 3 bis 5 einfache, evidenzbasierte Maßnahmen, die wirklich zum Teil total primitiv sind, also Oberkörperhochlagerung, kennt ja jeder, kombiniert und diese Kombination von diesen einfachen Maßnahmen effektiver ist als sozusagen der eigentliche additive Effekt. Ja, also dass man so einen supraadditiven Effekt hat. Und das haben wir in der Schmerztherapie mit dem sogenannten Bündel-Approach jetzt in 2 großen Netzwerken, einmal in Serbien, einmal in Südafrika, wirklich im Rahmen von über 2 Jahre dauernden Projekten durchexerziert. Das wurde jeweils möglich durch externes Funding. Da braucht man ein bisschen Geld, ja, weil man die Daten zusammen analysieren muss. Man setzt sich wirklich mit denen an einen Tisch und hilft denen, diese Bündelelemente zu implementieren. Diese Bündel waren 4 Dinge in beiden Netzwerken. Das war Patienteninformation. Also in allen Kliniken hat man sich wirklich einen Kopf gemacht, wie kann ich Patienten bei der Prämedikation auf der Station gut über die Schmerztherapie informieren, auch realistisch, also keine Versprechung, die wir nicht halten können. Zweites Element war, nicht Opioide ausreichend dosieren, also auch was total Banales, Metamizol, Paracetamol, Ibuprofen ausreichend dosieren. Dritte Maßnahme war, jeder Patient bekommt irgendeine Art von Lokal- oder Regionalanästhesie, also entweder Wundrandinfiltration oder eben regionale oder rückmarksnahe Anästhesieverfahren. Und vierte Maßnahme war, Schmerzerfassung postoperativ auf der Normalstation einzuführen und die Nurses zu schulen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn die Patienten starke Schmerzen haben. Und das war hochgradig erfolgreich in Serbien und in Südafrika. Serbien ist publiziert, Südafrika steht kurz vor der Publikation. In Südafrika, wir waren gerade da, haben sozusagen den Erfolg mit denen gefeiert. In 10 von 11 teilnehmenden Krankenhäusern haben sich nahezu alle Outcome-Parameter verbessert, ohne dass die Nebenwirkungen zugenommen hätten. Also weniger Schmerzen, weniger Funktionsbeeinträchtigungen, Patienten sind zufriedener. Die Zahl der Patienten, die gesagt haben, ich hätte gern mehr Schmerzmittel, hat sich nahezu halbiert. Ich glaube inzwischen fest, dass dieser Bündel-Approach hat nicht nur die Kombination dieser verschiedenen Maßnahmen. Ich glaube, ein Geheimnis ist, es ändert etwas, was ich sag mal, ja, die Philosophie, in dem Fall zur Schmerztherapie, also die Philosophie, wie mache ich Schmerztherapie im gesamten Krankenhaus, ändert. Weil die Bündel adressieren alle unterschiedliche Berufsgruppen. Die Wundrandinfiltration adressiert den Chirurgen, die Patienteninformation den Anästhesisten in der Prämedambulanz. Das Schmerzassessment adressiert die Pflege auf der Normalstation, auf der chirurgischen Station. Das heißt, mit so einem Bündel adressiert man eine große Gruppe von, wir nennen das Stakeholder in so einer Klinik. Und das ist was anderes, als wenn ich mich jetzt nur mit einem Thoraxchirurgen zusammensetze und überlege, wie mache ich jetzt die Schmerztherapie bei irgendwelchen spezifischen Thorax-Eingriffen, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber ich glaube, der erste Schritt sollte sein, die Basics, die wir in so einem Bündel halt drin haben, ich sag mal flächendeckend auszubreiten. Das ist überhaupt nichts Neues. Wir kennen das aus vielen anderen Gebieten, aber wir haben jetzt zweimal gezeigt, dass wenn man es wirklich durchexerziert, und dazu gehört natürlich ein bisschen langer Atem und Disziplin, aber am Schluss sind beide Erfolge, also in Serbien und Südafrika, waren wirklich beeindruckend.
Was mich sofort erinnert hat an den, zumindest an dem ersten Punkt der Kommunikation in diesem therapeutischen Bundle, ist, wir sind ja verpflichtet, seit mehreren Jahren ein Schmerzmanagement unseres Krankenhauses bereitzustellen. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass durch die Schmerzexpertinnen und Experten oder Pain Nurses, wie man es auch benennen will, ich das Gefühl habe, dass die Patienten sich besser aufgehoben fühlt. Da kommt jetzt nun ein Arzt und eine Schwester vormittags und am Nachmittag die Schwester nochmal oder wie auch die eigene Struktur es herbringt. Ich hatte persönlich das Gefühl, ohne dass ich das jetzt gemessen habe, dass die Patienten deutlich zufriedener sind und wir sie besser in dem Ausschleichen unserer Schmerztherapie, die wir postoperativ begonnen haben, dass wir die leichter ausschleichen können, weil sie mehr mitmachen. Ist das was Subjektives oder habe ich da auch Daten im Quips, wo die sagen, ja, Herr Windruf, das ist genau richtig?
Also wir haben jetzt natürlich keine Daten, wo wir das assoziieren mit dem Vorhandensein von solchen Schmerzexpertinnen oder Schmerzexperten. Könnte man sicherlich mal versuchen, vorher, nachher messen. Aber ich glaube fest daran, dass das so ist, weil auch diese Idee eben mit Leuten, die sich interprofessionell, interdisziplinär mit dem Thema befassen und eben nicht nur irgendwie eine einzelne Maßnahme implementieren, dass wir sowas wie, was ich eben schon meinte, Unternehmenskultur, Unternehmensphilosophie ändern können. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist, ich wiederhole mich, nicht darüber zu diskutieren, ob ich die PCA-Pumpe mit Morphin oder Dipidolor bestücke, sondern es muss so eine Art, ja, wir nennen es ja eine Palliativmedizin Haltung. Es muss eine Haltung da sein, die überhaupt nicht so aussieht, die Schmerzen auf Null zu bringen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern den Patienten ernst zu nehmen, die Patientin ernst zu nehmen. Und wir haben ja das Phänomen, das haben wir auch in Pain-Out-Daten gezeigt. Wir haben untersucht, was sind Prädiktoren von Zufriedenheit mit der Schmerztherapie. Es ist gar nicht die Schmerzintensität. Es ist nicht so, dass die Patienten mit starken Schmerzen unzufrieden sind und die mit wenig Schmerzen zufrieden. Schmerzintensität war kein Prädiktor für Schmerzzufriedenheit, sondern es waren Dinge, wieder, was ich eben schon erwähnte, man hat mit mir gesprochen, ja, ich bin einbezogen worden in Therapieentscheidungen. Der Patient, die Patientin nimmt ja wahr, die geben sich Mühe. Ja, und es wird honoriert, wenn sich jemand Mühe gibt, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht immer hundertprozentig erreicht wird. Und das erreichen wir mit Schmerzexpertinnen, Schmerzexperten, das erreichen wir einfach mit dem Auseinandersetzung. Im Grunde kann man es vielleicht noch banaler sagen, das Gefühl, dass der Patient, die Patientin, die nehmen mich hier ernst.
Mhm. Kannst du noch einmal ganz kurz, mir ist es gerade eben bei deiner Ausführung nochmal aufgefallen, kannst du noch mal einmal ganz kurz skizzieren, was der Unterschied zwischen dem Quips und dem Pain-Out-Projekt ist?
Ja, eigentlich gar keiner. Also historisch ist das Pain-Out-Projekt dann entstanden, weil es in Deutschland so super lief, gab es eine EU-Förderung und da haben wir uns ein bisschen naiv zwar auch, aber beworben, aber waren dann auch erfolgreich, da ging es um Benchmarking.
Manchmal musst du einfach nur machen, glaube ich. In der Patientenversorgung,
so war es. Und haben das im Grunde 1:1 kopiert. Wir haben damals, der Fragebogen ist nicht haargenau identisch, weil es international dann aus USA, wir wollten auch unbedingt amerikanische Kliniken dabei haben. Und die haben gesagt, wir haben in USA einen Fragebogen, versucht doch den zu nehmen. Und wir haben dann im Grunde den amerikanischen Fragebogen abgespeckt und mit Fragen aus dem Deutschen ergänzt. Es gibt, sagen wir mal, 70% Überschneidung, 30% sind ein bisschen Unterschied. Dadurch sind die Datensätze nicht, also einige Items sind ein bisschen anders, aber wir haben viele Items, die sind identisch. Im Prinzip ist es genau das gleiche Projekt, ist nur ein anderer Name.
Ja, super. Ich bin auch gespannt, was da noch auf uns zukommt. Da habe ich aber auch noch eine schöne Frage, die ich später. Ich wollte nochmal auf ein nächstes Projekt mit dir einmal eingehen. Ich habe gelesen, es gibt jetzt das neue Pamela-Projekt, jetzt, was auch, glaube ich, politisch nicht ganz so unwichtig ist, weil es uns die ganze Zeit berührt und bewegt. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, genau. Pamela ist ein Projekt, mit dem versucht werden soll, die Versorgung von Menschen nach Amputationen, also sprich Phantomschmerzen vor allen Dingen, zu verbessern, speziell in der Ukraine. Hintergrund ist ein bisschen persönlicher Hintergrund. Ich kenne sehr gut einen der ukrainischen Kollegen, die dort in der Schmerztherapie im Präsidium der ukrainischen Schmerzgesellschaft tätig sind. Die kenne ich über die Europäische Schmerzgesellschaft. Und das ist ein super netter, super engagierter Neurologe. Inzwischen habe ich auch sein Vater ist Arzt, habe ich Vater auch kennengelernt, der seit vielen Jahren versucht, die Schmerztherapie dort zu verbessern. Und wir hatten interessanterweise in der Anfangsphase von Pain Out auch eine ganze Reihe von Kliniken in der Ukraine, auch in anderen osteuropäischen Ländern. Dadurch hatten wir sowieso ein bisschen Beziehung. Und als der Krieg dann losging, habe ich mit diesem Kollegen Wladimir Romanenko oft telefoniert oder wir haben gewhatsappt und er hat mir eben berichtet, wie ihm dort alles um die Ohren fliegt. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo in der Nacht davor ein Bombenangriff auf sein Krankenhaus stattgefunden hat, wo, glaube ich, sogar einer seiner Kollegen ums Leben gekommen ist. Also da habe ich gesagt, wir können hier nicht in unseren gepolsterten Stühlen sitzen und dort gibt's Probleme und wo kann ich helfen, ist vielleicht ein bisschen Schmerzmedizin. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt das Wissen über die Basics der Behandlung von Phantomschmerzen, also Spiegeltherapie, ergotherapeutische Interventionen, aber so ein bisschen Pharmakologie sozusagen dahin bringen, wo die verwundeten Verletzten sind. Die sind ja nicht wie bei uns jetzt alle in einzelnen Reha-Kliniken, sondern total verteilt. Einige sind im Ausland zur Behandlung, einige sind in Hospitälern, wieder andere warten zu Hause, dass es ihnen besser geht. Und die Idee war dort, eine App zur Verfügung zu stellen, die vor allem die Leute selber nutzen können. Sind ja alles junge. Und da haben wir eine Firma in Deutschland gefunden, die so eine App schon entwickelt hatte, mit der wir auch jetzt eine super Zusammenarbeit haben, auch die total begeistert waren. Die haben das für die BG entwickelt in Deutschland, haben gesagt, ja, da machen wir sofort mit, wollen damit auch kein großes Geld verdienen. Und im Endeffekt sind wir dabei, diese App, die schon sehr gut ist, jetzt zu übersetzen. Das ist jetzt auch fertig, also auf Ukrainisch zu übersetzen. Wir haben neue kleine Videos gedreht und die Idee ist, dass der Betroffene oder auch die Betroffene wirklich jetzt, wo auch immer sie sind, diese ganzen Übungen, Spiegeltherapie, Wahrnehmung der verletzten oder nicht mehr vorhandenen Extremität, so wie es eben die ergotherapeutischen und schmerztherapeutischen Konzepte empfehlen, überall, wo auch immer die Person sich befindet, selber im Rahmen von Trainingssessions durchführen kann. Und die Daten aus dem deutschen Projekt zeigen, dass das eben eine super Ergänzung ist zu der sowieso stattfindenden Therapie. Und dazu haben wir noch eine kurze Zusammenfassung von State of the Art Chirurgie, also wie wird die Amputation chirurgisch am besten durchgeführt, damit es später zu wenig Phantomschmerzen kommt, Akutanästhesie und dann pharmakologische Versorgung bei der Rehabilitation. Da haben wir so eine kurze Mini-Leitlinie sozusagen dazu herausdestilliert aus den Daten, die vorhanden sind und übersetzen die dann auch auf Ukrainisch.
Wie ich anfangs schon sagte, beeindruckend, was für tolle Projekte da sind. Können wir da Ergebnisse erwarten? Wird das wissenschaftlich begleitet?
Das wird wissenschaftlich begleitet, aber im Vordergrund steht dort keine Forschung. Das muss man ganz klar sagen, sondern im Grunde Patientenversorgung. Wir nehmen ja etablierte Verfahren. Wir erfinden jetzt kein neues Verfahren neu, sondern wir gucken, was hat sich bewährt und versuchen das sozusagen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und immer wieder, wir haben relativ viele ukrainische Partner, die wir immer wieder fragen, funktioniert das bei euch? Ist das hier okay? Das sind ganz technische Fragen zum Teil, ja. Also das Ding lief bisher nur auf Apple-Geräten. Wir haben es jetzt für Android oder unsere Kooperationsfirma hat es für Android fertig gemacht. Aber auch bis zu so Dingen, die sind oft online. Das muss auch offline, das muss auch funktionieren, wenn eine Zeit lang kein WLAN da ist. Also so ganz praktische Sachen. Es wird aber begleitet, die Patienten füllen Fragebögen aus, die wir dann zurückkriegen und da gucken wir natürlich, gibt es Prädiktoren, bei welchen funktioniert es besser, bei welchen schlechter. Wir wollen auch die Pilotphase läuft gerade, die ersten 10, 15 Patienten sollen uns selber helfen, nochmal die App zu verbessern. Also wir wollen die auch mit einbeziehen. Die Idee ist vielleicht auch so eine Art Selbsthilfegruppe dann nochmal über solche elektronischen Medien anzubieten, wo die sich untereinander vernetzen können. Im Vordergrund steht hier nicht, hier wird kein High-Impact-Paper rauskommen. Auf der anderen Seite sind Amputationen weltweit ein Riesenthema. Ja, wir haben in ganz vielen Ländern Kriege. Wir haben unversorgte Leute. Also insofern ist es jetzt gesundheitspolitisch, nicht in Deutschland bislang glücklicherweise, aber weltweit ein Riesenthema. Und wenn das gut funktioniert, dann kommt sicherlich die Phase, wo man dann auch noch mit viel mehr, wir haben jetzt nicht viel Geld, kommt von der Else Kröner Frosenius Stiftung, aber mit mehr Aufwand dann auch eine richtige wissenschaftliche Auswertung machen kann. Wir werden es jetzt ein bisschen mitlaufen lassen, das steht aber jetzt im Moment nicht ganz im Vordergrund.
Mhm. Das ist ein schöner Übergang über einen großen Aspekt, der mir persönlich auch wichtig ist, nämlich die Zukunft und Zukunftsvision der Schmerztherapie. Siehst du da einen hohen Stellenwert an so neuen Medien, Stichwort digitale Education? Da gibt's ja auch ganz viele Sachen, die jetzt rauskommen und die im Wandeln sich. Ich alleine kenne eine Kollegin, die jetzt gerade an einer App arbeitet, die dann auch massiv vorangetrieben werden. Natürlich ist alles sehr teuer, aber auch alles scheint mir sehr sinnvoll. Stichwort chronischer Rückenschmerz. Also da gibt es ja viele Ideen. Ist das ein großes Feld, an dem wir noch arbeiten müssen?
Auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns auch schon relativ lange damit, wobei ich bin jetzt kein Experte jetzt für die technische Seite, aber wir haben bei uns einen Informatiker im Team. Um es ganz kurz vielleicht mal griffig zusammenzufassen, mein Eindruck ist, wir haben im Moment zwei Gruppen von Produkten oder von Gruppen, die auf dem Gebiet arbeiten. Das eine sind, ich sag mal, die Technik-Nerds, die wenig Ahnung von Medizin haben, und das andere sind die Mediziner, die zu wenig Ahnung von Technik haben. Und es gibt nur sehr wenig Projekte, die von beidem, sozusagen die beides vereinen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Die Technik-Nerds müssen die medizinischen Notwendigkeiten kennen und verstehen, und wir Mediziner müssen die Funktionsweise und die Möglichkeiten und Limitationen der technischen Lösung verstehen. Und idealerweise sind also in solchen Teams sozusagen Gruppen von beiden Leuten. Das ist jetzt in dem Projekt in der Ukraine super, ja, weil die Firma selber schon, der Leiter ist zwar kein Mediziner, hat aber ganz viele Ergotherapeuten in seinem Team, und wir arbeiten fast wöchentlich, tauschen wir uns aus, und die Mediziner sagen den Technikern, was gut ist, was nicht, und die Techniker sagen uns, was. Also das ist, glaube ich, die eine Sache. Diese Zusammenarbeit ist Voraussetzung, ja. Das zweite ist, ich bin fest davon überzeugt, dass es immer eine Kombination aus persönlichem, menschlichem Kontakt und der Nutzung dieser Tools sein muss. Also was wir jetzt zum Beispiel gerade in unserer Schmerztagesklinik diskutieren, ist, ob nach Ende der Behandlung, die natürlich face-to-face stattfindet, die Patienten, Patientinnen mit solchen technischen Lösungen weiter im Alltag sozusagen die Nachhaltigkeit der Erfolge festigen können. Ja, und das ist, glaube ich, was sehr gut funktionieren wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, chronische Rückenschmerzen, Depressionen, was auch immer, ausschließlich im Internet zu behandeln, ja, ohne dass es einen Face-to-Face-Kontakt mit einem menschlichen Wesen gibt. Ich glaube, im Moment zumindest noch ist die therapeutische Beziehung zu einer anderen Person wichtig, um auch das Vertrauen in so eine technische Lösung zu erhöhen. Auch das ist ein kleines Thema, an dem wir gerade mit einer Gruppe aus der Bauhaus-Uni in Weimar arbeiten, die sich so mit Mediendesign beschäftigt. Wie können Menschen Vertrauen in technische, medizinische Lösungen bekommen, die sie im Apps finden? Ja, und ich glaube deswegen, dass es immer eine Kombination aus beiden Elementen sein wird. Mensch plus Maschine, wenn man so will. Aber dann haben diese Lösungen eine super große Zukunft. Und ganz ehrlich, es geht auch gar nicht anders angesichts der demografischen Entwicklung, die uns bevorsteht.
Ja, und den fehlenden Schmerztherapeuten. Aber das ist ein anderes Thema. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für die Integration von neuen Therapieansätzen in der Zukunft? Oder sagst du, wir haben so viele Baustellen, das ist jetzt gar nicht das, was wir uns, wo wir uns fokussieren sollten? Oder ja?
Nee, also ich sagte ja gerade, ich denke, das ist wichtig, das wird auch kommen. Baustellen haben wir in Deutschland als mit unserer Bürokratisierung und Datenschutz. Das ist ein Thema, mit dem Datenschutz sind wir ja seit 20 Jahren konfrontiert im Rahmen von Quips und Pain Out. Und hier denken wir schon, dass der Datenschutz wirklich in vielen Fällen im Medizinbereich Menschen schädigt und ihnen sie nicht schützt. Oder sagen wir mal, die Nachteile überwiegen deutlich gegenüber den Vorteilen. Ein Beispiel, wir haben in Mexiko auch ein Pain Out-Netzwerk. Und als wir dann Follow-up, also Patienten sind entlassen, wir können die ja auch dann mit Pain Out nachverfolgen. Dann kommt wieder das Thema Datenschutz. Wie kann man die E-Mail-Adresse oder was auch immer sicher aufbewahren? Unsere mexikanischen Kollegen haben gesagt, worüber redet ihr? Wir telefonieren, wir WhatsAppen immer schon nach einer Operation mit unseren Patienten, die zu Hause sind. Ich habe die Fotos der OP-Wunde hier auf meinem Handy. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sahen überhaupt nicht das Problem. Die haben doch gesagt, die Patienten sind doch heilfroh, wenn die schwellenarm, ohne sich in gesicherte E-Mail-Kanäle oder Webkanäle einzuloggen, mit einem Anästhesisten oder mit der Chirurgin sprechen können, ja. Und das sind wirklich Welten aufeinander getroffen. Die haben überhaupt gar nicht verstanden, ja, worüber wir gesprochen haben, als wir gesagt haben, Mensch, wir müssen zwei verschiedene Server haben. Auf dem einen sind die Kontaktdaten, auf dem anderen dann verschlüsselt, sozusagen die Patientendaten. Das war für die völlig unverständlich, ja. Also ich bin ja nicht gegen Datenschutz, aber ich glaube, in einer Welt, wo jeder jeden Tag seine Daten völlig kritiklos im Internet preisgibt, ja, dann aber da, wo sie eben nutzen könnten, wir riesige Schranken aufbauen, da haben wir ein Problem in Deutschland.
Da ist sie,
die Therapieherausforderung. Ich habe noch mal ein anderes Thema, nämlich Schmerzmanagement bei geriatrischen Patienten. Da gibt's ja neue S3-Leitlinien, Gary Payne. Kannst du da uns auch noch mal kurz ein paar Sätze zu erzählen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil du so viele Projekte hast, aber ich würde gerne viele davon gerne kurz ansprechen.
Also da, das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil die zwar unter meiner sozusagen, als ich noch Präsident war, ist das Projekt ins Leben gerufen worden. Ich bin da inhaltlich aber überhaupt nicht dran beteiligt. Also vielleicht können wir das Thema dann doch ein bisschen zurückstellen. Also vielleicht so viel, ich habe es ja eben schon angedeutet, die demografische Entwicklung wird auch eine riesige Herausforderung für die Schmerzmedizin. Ältere Menschen, immer älter werdende Menschen, die natürlich auch schmerzmedizinisch versorgt werden müssen, die der Mangel an Schmerztherapeuten, Schmerztherapeutinnen auf der anderen Seite, das betrifft ja viele Gebiete der Medizin, aber das betrifft auch uns. Wir sehen auch hier wieder ein Argument für eine Nutzung von elektronischen Medien, die eben den Therapeuten, die Therapeutinnen unterstützen können. Und wir wissen natürlich auch, dass heute ältere Menschen, und das ist so ein bisschen auch die Idee bei Gary Payne, sind viel besser aufgeklärt. Sie wissen, dass es Möglichkeiten gibt, viele Dinge auch gesundheitlich zu verbessern, zu verändern. Sie sind aber keine, wir wissen, dass der Organismus des alten Menschen, gerade was zum Beispiel Pharmakokinetik, Pharmakodynamik angeht, anders ist als der von jüngeren Menschen. Das heißt, eine Altersmedizin muss die besonderen Situationen von alten Menschen, und zwar sowohl biologisch als auch psychisch, in Betracht ziehen. Und das ist die Idee dahinter eben, dass wir nicht sagen können, wir können genauso wenig wie auf Kinder oder Jugendliche, wir können nicht einfach one size fits all, wir können nicht einfach die Prinzipien der Schmerztherapie für Mittelalter Erwachsene kritiklos auf sehr viel ältere Populationen oder auf sehr viel jüngere Populationen übertragen.
Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich sogar ein bisschen froh, dass du da nicht der Experte bist. Dann kann man das nämlich als einzelnes Thema nochmal rausnehmen, weil das lohnt auf alle Fälle mal.
Würde ich auf jeden Fall.
Das ist super spannend.
Mit der Truppe einfach mal sprechen. Das ist sinnvoll, ja.
Ja, aber man muss ja immer Projekte, 2025 sage ich nur. Also ich freue mich da. Mhm. Das ist sicherlich noch was wir auf alle Fälle besprechen wollen. Ein Thema ist mir noch wichtig, weil ich das Gefühl habe, aus der Klinik heraus zu beobachten, dass unsere niedergelassenen Schmerztherapeuten gar nicht mehr hinwissen, wo sie die Warteliste noch verlängern wollen. Also wie siehst du die Rolle des niedergelassenen Schmerztherapeuten in der Zukunft? Sowohl funktionell als zum Beispiel Therapieumsätze aus Quips und Konsorten, aber auch politisch und natürlich auch als Auftrag für die Schmerzversorgung. Wo ist da der niedergelassene Kollege? Ich habe das Gefühl, der geht so ein bisschen unter.
Also ganz generell vielleicht mal aus meiner Sicht, die Zukunft der Medizin in Deutschland wird ambulanter sein als heute. Das ist jetzt banal, das sehen wir ja in der Diskussion um Krankenhäuser sowieso, aber auch gerade durch unsere europäischen oder internationalen Kontakte sind uns wirklich nochmal ein bisschen die Augen geöffnet worden. Ich will ein Beispiel nennen. Bei Pain-Out, Cholezystektomien sind eine der häufigsten Operationen. Wir befragen Patienten mit Pain-Out und mit Quips ja so am ersten Tag nach der Operation. Als wir nach Skandinavien damit gegangen sind, haben uns einige Kliniken gesagt, worüber redet ihr eigentlich? Wir schicken Patienten nach Cholezystektomien doch nach Hause. Die sind gar nicht mehr in der Klinik. Ja. Also ein Beispiel dafür, dass wir in Deutschland nach wie vor einfach einen riesigen Nachholbedarf haben, was die Ambulantisierung der Medizin angeht. Und das gilt natürlich für Schmerztherapie auch so. Multimodale Schmerztherapie in Deutschland, ein Erfolgsmodell, super Langzeitergebnisse, wird im Moment fast ausschließlich in Krankenhäusern durchgeführt. Nicht, weil Krankenhäuser das besser können, sondern weil die Strukturen, Vergütung, politische Strukturen im niedergelassenen Bereich im Moment es nicht erlauben, eine multimodale Schmerztherapie in der Intensität auf die Beine zu stellen, zumindest wenn man halbwegs damit über die Runden kommen will, wie das eben im Krankenhaus möglich ist. Und das sind unsere Hausaufgaben, gesundheitspolitische Hausaufgaben. Also ich glaube, Schmerzmedizin wird ambulanter werden, muss ambulanter werden. Wir müssen niedergelassenen Schmerztherapeutinnen und Schmerztherapeuten viel mehr Spielräume eröffnen, zum Beispiel interdisziplinär mit einem Physiotherapeuten, mit einer Psychologin in ihrer Praxis zusammenzuarbeiten, auch langfristig zusammenzuarbeiten, die Schranken zwischen den Berufsgruppen, ärztliche, akademische Gesundheitsberufe auf der einen Seite, therapeutische Therapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten auf der anderen Seite, müssen geringer werden. Es muss unkompliziert möglich sein, multimodales Schmerztherapiekonzept auf die Beine zu stellen, ohne dass jetzt jeder seine EBM-Ziffern irgendwie künstlich optimieren muss, damit er halbwegs über die Runden kommt. Also sowas wie Komplexbehandlungsziffern beispielsweise wäre vielleicht eine Idee. Das sind riesige Herausforderungen. Wir wissen, dass Schmerzmediziner ambulant in nächster Zeit sehr viel aufhören werden. Das Durchschnittsalter der Schmerzmediziner ist noch ein bisschen höher als die der anderen niedergelassenen Mediziner. Vergütungsaspekte spielen eine Rolle. Schmerzmedizin ist primär keine apparative Medizin. In Deutschland wird apparative Medizin gut bezahlt. Sprechende Medizin wird nicht ganz so gut bezahlt. Es hat sich ein bisschen verbessert, aber ist noch nicht optimal. Die Vergütung für die Teilnahme an der Qualitätsvereinbarung ist ein erster Schritt aus meiner Sicht. Auch ein guter Schritt. Damit haben wir uns auch mal intensiver beschäftigt. Aber das reicht noch nicht aus. Also wir müssen die ambulante Schmerzmedizin, ob sie jetzt eigenverantwortlich in der Praxis oder in MVZs oder auch in Mischform stattfindet, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir müssen die ambulante Schmerzmedizin stärken. Und ein erster Ansatz ist ja die Gründung eines Arbeitskreises auch in der Deutschen Schmerzgesellschaft.
Wie willst du den Personalmangel oder den Mangel an Schmerztherapeuten, wie willst du den beheben? Ist da Digitalisierung und Telemedizin eine Zukunftsvision? Dass einer mehrere Praxen digital betreut zum Beispiel?
Also Telemedizin, das hatte ich ja schon angedeutet, auf jeden Fall. Ich glaube, der Face-to-Face-Kontakt ist immer der wichtige Ausgangspunkt. Ob das jetzt durch eine telemedizinische Betreuung von mehreren Praxen passiert, ich könnte mir vorstellen, dass eine weitere Möglichkeit ist, dass wir noch andere Berufsgruppen stärker involvieren, wie wir das ja in der Multimodalen beispielsweise auch machen. Also Pflege beispielsweise. Pflege, medizinische Assistenzberufe könnten gerade in der Schmerzmedizin aus meiner Sicht noch sehr viel mehr co-therapeutisch arbeiten, als es bisher üblich ist, könnten nachverfolgen, Follow-up machen, eigenverantwortlich viele Dinge machen, die durchaus in vielen anderen Ländern üblich sind. In unserer multimodalen Schmerztherapie macht die Pflege zum Beispiel intensiv co-therapeutisch tätig, übt Biofeedback, übt Entspannungsverfahren etc. etc. Also das wäre eine weitere Möglichkeit zu einer Entlastung.
Du musst mich entschuldigen, aber ich muss noch mal eine provokative Frage stellen, weil das mir so oft diskutiert wird. Haben wir in Deutschland eine Opioid-Krise?
Schöne Frage. Also klare Antwort, im Moment haben wir keine Opioid-Krise in Deutschland, die generell große Bevölkerungsschichten betrifft. Ganz klar. Wir haben keine Situation, wo Menschen nach einer Opiat-Überdosierung massenhaft in der Notaufnahme landen. Wir haben keine Situation, wo die opiatbedingten Todesfälle in einem Ausmaß zunehmen oder auch absolute Zahlen erreichen, auch nur annähernd absolute Zahlen erreichen, wie wir das aus anderen Ländern kennen. Wir haben Subpopulationen, Subgruppen, die ein hohes Risiko haben. Wir wissen beispielsweise, dass Schmerzpatienten, Patientinnen, die parallel zu Opiaten Benzodiazepine einnehmen, möglicherweise auch einige andere Substanzen, ein erhöhtes Risiko von Fehlgebrauch haben. Wir wissen, das haben wir ja selber auch gerade untersucht, dass es nach einigen wenigen, aber genau zu benennenden Operationen ein massiv erhöhtes Risiko gibt, dass diese Menschen, die opiatnaiv zur Operation gekommen sind, 6 Monate später langfristig Opiate einnehmen. Dazu gehören beispielsweise eine Reihe von orthopädischen Eingriffen, Wirbelsäulenoperationen und übrigens Amputationen als Nummer 1. Aber das sind glücklicherweise relativ, absolut gesehen, relativ wenig Menschen, die das betrifft. Im Großen und Ganzen, und ich glaube, dass die sogenannte Lonsleitlinie, die ja den Umgang mit Opiaten bei Nicht-Tumorschmerzen schon vor vielen Jahren beschrieben und empfohlen hat, dass die einen erheblichen Anteil daran hat, dass wir diesen Weg, den wir aus wenigen anderen Ländern der Welt kennen, also immer höhere Opiatdosierung, jedes Problemchen wird mit Opiaten behandelt, dass wir diesen Weg glücklicherweise nicht weiter begangen haben. Wir haben in der Vergangenheit Tendenzen gehabt in Deutschland. Vor 20 Jahren sind auch Schmerztherapeuten, Schmerztherapeutinnen noch davon ausgegangen, dass mit Opiaten sich alle Schmerzprobleme lösen lassen. Und auch die Pharmaindustrie in Deutschland hat nicht immer eine rühmliche Rolle gespielt. Aber die Ausmaße wie in den USA sind aus meiner Sicht auch dank der Lonsleitlinie nie eingetreten. Und im Moment, wir verfolgen das sehr, sehr genau. Wir schauen wirklich ganz genau hin, erhöhen sich die Zahlen der Menschen, die Probleme haben in Notaufnahmen mit Entzugsbehandlung. Im Moment scheint es hier keinen massiven Zunahme dieser Betroffenen zu geben.
Wir kommen auch schon langsam zum Ende unseres, kann ich ja jetzt schon sagen, hochkarätigen Interviews. Eine Sache interessiert mich noch. Wir haben in unseren Folgen davor, haben wir mal das Thema THC und CBD aufgegriffen, weil es ja jetzt seit dem 1. April letzten Jahres da ja auch gesetzliche Änderungen gab. Hat sich was für dich als Schmerztherapeut, hat sich da irgendwas geändert? Wie siehst du da den Trend?
Also ich bin lange Zeit der Meinung gewesen, dass Cannabinoide von den Befürwortern maßlos überschätzt und von den Gegnern unangemessen verteufelt worden sind. Cannabinoide, und klinisch haben wir seit vielen Jahren Erfahrung, vor allem in der Palliativmedizin ja schon seit weit über 15 Jahren, sind aus meiner Sicht in speziellen Fällen eine sehr gute und auch sehr wirksame Möglichkeit, bestimmte Symptome zu lindern. Da nenne ich gar nicht mal Schmerzen als einzige oder vielleicht wichtigste Indikation, sondern auch Dinge wie Appetitstörungen, Übelkeit oder auch Schlafstörungen. Sie sind bei keiner Indikation Nummer eins. Sie sind in Subpopulationen, in Subgruppen, wie ich schon sagte, bisweilen sehr wirksam. Was wir bis heute noch nicht wissen, wie können wir die Responder von den Non-Respondern schon rechtzeitig herausfinden. Auf der anderen Seite sind sie auch nicht super gefährlich. Ja, und wir verfolgen eine Politik, dass wir die Indikation relativ breit stellen. Also das heißt, wir probieren es gerade in der Palliativmedizin einfach aus. Aber wir setzen es auch konsequent wieder ab und erhöhen dann nicht ständig die Dosis oder rotieren auf irgendein anderes Präparat, wenn die Wirkung sich nicht nach einer gewissen Zeit einstellt. Das glaube ich immer noch, ist immer noch der Fall. Allerdings wird in diesem Jahr eine erste große, wirklich methodisch hochwertige Studie erscheinen zur Therapie von Rückenschmerzen bei Cannabinoiden, die möglicherweise uns wirklich brandneue Erkenntnisse liefert. Und deswegen würde ich wirklich anregen, dieses Thema nochmal, wenn diese Studie erschienen ist, zu vertagen, weil ich glaube, dann haben wir sehr, sehr viel zu diskutieren und wir sehen dann sehr viel genauer, welche Menschen von Cannabinoiden jetzt im Bereich Schmerz profitieren und welche auch nicht. Es kommen also eine Studie auf jeden Fall, ich weiß von mehreren anderen Projekten, die ebenfalls methodisch hochwertig unterwegs sind. Ich glaube, dass wir in den nächsten 2 Jahren eine ganze Menge an hochwertigen Daten zu dieser Frage bekommen werden, sodass wir dann sehr viel genauer wissen, wer davon profitiert und wer nicht.
Ja, meiner Meinung nach auch mehr als notwendig mit diesem getriebenen Hype, der da sich auch durch unsere eigenen Literatur durchgezogen hat, ist schon, das muss man ja nur mal bei PubMed eingeben, genau. Dann sieht man ja, was das für ein Sprung war an Publikationen.
So ist es.
Was bleibt mir zum Ende eines sehr interessanten und aufwühlenden Interviews? Ich habe mir überlegt, ich würde mir von dir gerne wünschen, wie würdest du jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer Werbung für das S in INSP machen?
Ja, also ich kann nur wirklich jeder Kollegin, jedem Kollegen wünschen und empfehlen, sich einmal auf dieses Thema Schmerzmedizin einzulassen. Aus klinischer Sicht, weil ich nichts oder kaum etwas kenne, was befriedigender ist, als Menschen über einen gewissen Zeitraum. Das kann schon der perioperative Zeitraum von der Zeit vor der Operation, wo ich mich vielleicht um die Sorgen, Ängste vor der Narkose, vor Schmerzen mit ihm oder mit ihr unterhalte, bis zum einige Tage nach der Operation sein. Das kann aber auch ein längerer Verlauf sein bei jemand mit Rückenschmerzen, bei jemand mit Tumorschmerzen. Ich kenne kaum etwas, was befriedigender ist, als Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und es geht nicht darum, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass wir in jedem Fall erfolgreich sein werden und die Schmerzen auf irgendeiner Skala von 7 auf 2 reduzieren. wir sind auch in manchen Gebieten noch so ein bisschen ratlos und die Menschen sagen, die Schmerzen sind jetzt immer noch da, aber ich kann besser damit umgehen. Ich verstehe jetzt, was in meinem Körper passiert. Ich kann meinen Tag ein bisschen besser einrichten. Und das Geheimnis der Schmerzmedizin ist viel mehr als Schmerzreduktion auf einer Skala, sondern es ist eine Nähe, eine Kommunikation mit Menschen, die ein Schmerzproblem haben, das ja auch nicht immer nur auf körperlicher Ebene begründet ist, zu etablieren, das auf verschiedenen Kanälen ja vielleicht sowas wie Resonanz erzeugt. Vielleicht ist das Wort Resonanz in dem Zusammenhang wirklich ganz passend, und zwar nicht nur so eine akute Resonanz, die ich jetzt auch habe, wenn ich reanimiere. Ja, ich habe das ja auch lange genug gemacht, sondern etwas, was nachwirkt, wo man das Gegenüber auf eine gewisse Art und Weise auch kennenlernt, wo man auch einen kleinen Weg des Weges eines Menschen begleitet und eine gewisse Entwicklung sieht. Und das erlebe ich in der Schmerzmedizin, natürlich auch in der Palliativmedizin. Das kann man auch mal bei längeren Verläufen auf der Intensivstation erleben. Aber das ist vielleicht der Kern der Faszination dieses S in unserem Fachgebiet.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für dieses tolle Interview. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Halte dein Engagement ganz weit oben mit diesen tollen Projekten. Und ich glaube, wie alle gehört haben, ist es was, wo wir eigentlich täglich von profitieren. Und ich hoffe, dass noch mehr gute Daten für uns da bereitstehen und auf uns warten. Danke dir vielmals.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war ja eine Menge zu erzählen. Aber was so dein erster Impuls? Was fandst du? Wie fandst du das Interview?
Also das ist tatsächlich ja ein Praktiker, der wirklich viele neue Aspekte beleuchtet. Das war mir auch alles gar nicht so klar. Also ich muss es tatsächlich ein bisschen sacken lassen.
Ja, finde ich auch.
Was fandest du so am herausragendsten?
Ja, eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, mich hat schon im Vorfeld mit der Beschäftigung seines Lebenslaufs, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, neidisch bin ich auch, weil sein Tag scheint ja ungefähr 28 Stunden mehr zu haben als meiner.
Ja, weißt du, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Was mache ich denn verkehrt? Ich muss Studien auf den Weg bringen, mich um die Wissenschaft kümmern, parallel die klinische Versorgung meiner Patienten generieren und zwischendurch auch noch so ein bisschen Salutogenese und meine Resilienz fördern. Also ich dachte mir, ja, 28 Stunden am Tag wäre schon ganz hilfreich. Aber nur 4 Stunden Schlaf, bitte.
Höchstens.
Ja, genau.
Muss reichen. Ja,
also, aber in diesem Zusammenhang, also nochmal ein Shoutout an Winfried. Vielen Dank nochmal für dieses großartige Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und falls die Zuhörer und Zuhörer es schon gehört haben im Interview, also das Projekt Gary Payne, das wird noch ein Teil sein, jetzt wo Winfried ja auch angeboten hat, da einen guten Kontakt herzustellen. Also das interessiert mich unsagbar, dass ich da die S3-Linie vielleicht nochmal mit jemandem bespreche, der da in der Leitlinienkommission mit saß. Das ist ja eine Option, die ist schon großartig. Und ich glaube, das interessiert unsere Hörer und Hörer auch.
Ja, ist dann auch Up-to-Date-Information, und das bestreben wir ja auch immer anzubieten.
Ja, auf alle Fälle. Ja, Mensch, Jan-Peer, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Möchtest du noch was besprechen?
Ich möchte wie immer ermutigen für Lob, Kritik, Feedback an uns. Wenn ihr als werte Hörerschaft Anliegen, Interessen habt, zögert nicht, uns zu schreiben. Und wir greifen das auf jeden Fall auf.
Ja, auf alle Fälle. Ach, denkt dran, natürlich ist auch wieder diese Podcast-Folge mit einem CME-Punkt zertifiziert von unserer hiesigen Ärztekammer. Also immer eintragen. Ich schicke euch die Bescheinigung zu, sofern ihr die Schlüsselwörter genannt habt. Und da kommen wir auch gleich zum unserem dritten Schlüsselwort. Das wäre dann, für was hatten wir uns nochmal entschieden? Quips.
Quips.
Quips. Also bleibt es mir von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle und auch natürlich an die unsere Zuhörer und Zuhörer. Das ist großartig, dass ihr immer dabei seid, aber wir freuen uns aufs nächste Mal und ja, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.